Ja, also dass er so als Kind das sofort überträgt und dann sagt, wenn das so ist, dann wohnt der liebe Gott auch bei mir hier drin. Und mit dieser Idee bin ich dann auch abends eingeschlafen.
Hallo, ich bin Caroline Harrow-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt darum, welche überraschenden Situationen der ehemalige Theologieprofessor Albert Biesinger mit seinen Enkelkindern erlebt hat, was er von ihnen und sie von ihm über Gott erfahren haben. Welche Chancen es gibt, dass überhaupt Großeltern und Enkel im Glauben etwas voneinander lernen können, darum geht's. Außerdem, welchen ungewöhnlichen Tipp fürs Nikolausspielen Albert Biesinger für Familien hat. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Herzlich willkommen. Ebenfalls. Herr Biesinger, Sie haben 9 Enkelkinder. Wie alt ist denn das Jüngste, wie alt ist das Älteste?
Das Jüngste ist 6 Jahre und das Älteste ist 23 Jahre. Der Älteste studiert schon Informatik und
der Kleinste kommt wahrscheinlich gerade in die Schule.
Kommt dann in die Schule, ja. Und gerade diese verschiedenen Altersstufen, die sind hochinteressant für mich, weil da immer andere Themen unterwegs sind. Und das ist für mich sehr lehrreich. Also ich habe bei meinen Enkelkindern schon sehr viel gelernt, übrigens auch über Gott gelernt. Ja?
Darauf kommen wir auch jetzt gleich. Jetzt ist es so, in Deutschland hat jedes dritte Kind 2 Großeltern ganz in der Nähe, laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und bei nochmal einem Drittel sind gar keine Großeltern in der Nähe. Wie ist es bei Ihnen? Vielleicht können Sie da kurz erzählen.
Ja, wir sind extra unseren Kindern und Enkelkindern hinterhergezogen. Als ich pensioniert wurde an der Universität Tübingen, da haben meine Frau und ich überlegt, machen wir wieder Familienzusammenführung und sind dann tatsächlich nach Bühl bei Baden-Baden gezogen, wo 2 unserer Söhne mit Familie und 6 Enkelkinder leben, sodass also die Enkelkinder bei uns ein- und ausgehen können und trotzdem eine Distanz auch da ist. Wir wohnen nicht im selben Haus. Und die 16-jährige Enkelin, die kommt manchmal zu mir zum Meditieren. Und zum 15-Jährigen gehe ich manchmal hin und mache mit ihm autogenes Training,
Fußball. Also so eine Entspannungsübung?
Ja, oder? Ja, Entspannungsübung. Und da ist er ganz begeistert. Ja. Und ich bin jetzt auch ausgewählt worden als sein Firmenpate. Also von daher gesehen habe ich auch so spirituell einen ganz guten Bezug zu meinen Enkelkindern.
Und Sie haben mir ja auch schon verraten, mit einem Enkelkind spielen Sie manchmal Tippkick-Fußball so.
Ja, also der 7-Jährige, der kommt jetzt regelmäßig einmal in der Woche zu uns zum Mittagessen. Und da darf immer sein Lieblingsessen bei meiner Frau wünschen. Und nachdem er dann seine Hausaufgaben gemacht hat, dann spiele ich mit ihm Tippkick. Und meistens zieht er mich ab. Also es ist nicht so einfach, mit dem zu gewinnen.
Ja. Man muss auf der Hut sein, ich sehe schon. Ja. Jetzt ist es ja manchmal auch so, dass Großeltern eben relativ weit weg wohnen und da deshalb die Distanz doch etwas größer ist, die Beziehung nicht so eng, das kenne ich auch. Es sind einfach sehr viele Kilometer, die dazwischen liegen. Ja. Aber kennen Sie, und manche Ältere haben ja vielleicht auch gar keine Enkel, weil sie keine Kinder haben oder die Kinder keine Kinder. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, dass trotzdem diese unterschiedlichen Generationen sich austauschen können und voneinander lernen können?
Also bei denen, die weiter weg wohnen und Enkelkinder haben, da lässt sich ja jetzt doch dann über Video und so sehr gut auch kommunizieren. Wo die Kinder dann schon warten, bis die Oma dann aus Paris sich meldet oder sonst wie. Ja. Oder man kann ja dann auch mit Kindern mal Situationen herstellen, wo sie dann mal ein paar Tage bei uns sind. Bei uns ist das jetzt kein großes Problem, weil die sind ja über die Straße. Ja. Aber bei den anderen, die in Tübingen wohnen, also weiter weg wohnen, die kommen eben dann auch nur mal von Freitag bis Sonntag. Und dann sitzen die bei mir dann auch im Sofa und einer links, einer rechts und ich lese ihnen vor, manchmal auch eine biblische Geschichte vor, sodass man also von daher gesehen dann einfach auch Situationen schaffen kann.
Und wer jetzt gerade keine Enkel hat, da gibt es ja an sich auch Leihgroßeltern, ne, dieses Konzept. Was kennen Sie
da? Ja, also ich würde, wenn ich jetzt keine Enkelkinder hätte, würde ich zum Beispiel als Leseopa an einer Schule andocken. Das ist sehr beliebt, ja, also gerade in der Betreuung am Nachmittag. Da sind die froh, wenn da ein Mann oder eine Frau kommt und dann mal eine Stunde den vorliest oder mit ihnen was macht. Also von daher gesehen wäre das ja, ist das ganz leicht zu machen, wenn man will. Und manche wollen halt auch nicht oder haben so eine Barriere, es zu machen. Ne? Aber Kinder und ältere Menschen können voneinander so viel profitieren. Ne? Das hat man jetzt auch in einigen Untersuchungen ja rausgekriegt, dass die Großeltern die großen Figuren sind. Also hoch beliebt.
Größere Rolle spielen.
Ja, als größere man Rolle denkt. Spielen und auch sehr geliebt werden, ja, von den Enkelkindern, wenn es gut läuft. Ja, wenn jetzt einer dumm rummacht oder die Kinder schlägt, das ist aber ja auch grenzwertig, darf ja gar nicht sein und so. Mhm. Aber für die große, große Mehrheit ist es so, dass die Enkelkinder die Oma und den Opa heiß lieben, ne?
Herr Biesinger, wir haben uns jetzt auch nochmal umgehört, was Ältere von ihren Enkeln sich abgeschaut haben oder gelernt haben, in dem Fall von den Enkeln. Und ich habe eben mal eine Kollegin und einen Kollege gefragt und da schauen wir jetzt mal rein.
Es sind 8 Enkelkinder, der Älteste ist 13 und die 2 Jüngsten sind jetzt 2,5. Als ich so die kleinen Würmchen da im Arm hatte als frisch gebackener Opa, oder es kamen 2 als Zwillinge zur Welt, die kamen 2 Monate früher. Das waren echt noch so verkabelte, verdrahtete, ganz zierliche Knöpfe. Da wird einem so die Zerbrechlichkeit des Lebens wieder bewusst. Und du merkst, wie du angewiesen bist auch auf irgendein größeres Ganzes, in dem du aufgehoben bist.
Seit letztem Jahr, seit dem 2. März, bin ich Großmutter geworden von einem kleinen Sohn, einem kleinen Enkelsohn. Der wohnt leider etwas weiter weg, das sind 100 Kilometer, aber man kann immer noch am Tag hinfahren zu einem Besuch oder zur Geburtstagsfeier jetzt neulich. Da ist es dann doch noch nah genug. Ja, man sieht, dass das Leben einfach weitergeht, dass der Tod nicht so das Letzte ist. Ich habe auch noch sehr alte Eltern mit 90 Jahren und da geht es einfach aufs Ende des Lebens zu und dann sieht man, es kommt was Neues und so dieses Neue und das Werden und das Vergehen, das zu sehen, ja, das ist einfach sehr schön.
Ja, Sie haben es gerade gesehen, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben geht weiter, sieht man daran. Oder eben auch dieses Angewiesensein auf was Höheres, das sind so 2 Erkenntnisse. Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch so ein paar Situationen beschrieben, also wo Sie auch sagen, da habe ich was von meinen Enkelkindern gelernt. Und da gibt es eine Situation mit Ihrem Enkelkind Noah, der Sie mal gefragt hat, ob Sie schon mal Gott gesehen haben. Was ist Ihnen denn da durch den Kopf gegangen?
Ja, das war auf dem Heimweg von der Kita. Plötzlich bleibt der Noah stehen auf dem Gehweg. Ich weiß heute noch das Haus, wo er stehen geblieben ist. Es war so berührend. Und sagt zu mir, Opa, hast du denn den lieben Gott schon mal gesehen? Und dann habe ich mich runtergebeugt, gleiche Augenhöhe, und habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, Noah, ich habe den lieben Gott auch noch nicht gesehen, weil mit diesen Augen geht es gar nicht. Weil Gott ist so ganz anders, dass diese Augen nicht ausreichen. Aber ich weiß ziemlich viel über den lieben Gott, weil ich die Geschichten kenne, die Jesus über den lieben Gott erzählt hat. Und manche Geschichten kennst du ja auch. Ja? Und dann, nach einigem Hin und Her, sagt dann der kleine Noah zu mir, aber dann wohnt der liebe Gott ja auch bei mir hier drin. Und dann habe ich gedacht, Volltreffer. Und habe zu ihm gesagt, bei mir wohnt er auch hier drin. Und dann sind wir weitergegangen.
Also für Sie auch etwas Neues, neuer Aspekt, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist mir da nochmal neu deutlich geworden.
Ja, also dass er so als Kind das sofort überträgt und dann sagt, wenn das so ist, dann wohnt der liebe Gott auch bei mir hier drin. Und mit dieser Idee bin ich dann auch abends eingeschlafen. Natürlich habe ich das auch schon gewusst mal, ja, dass Gott in mir auch wohnt. Ja, weil in jedem Menschen wohnt Gott. Ja, weil wenn wir Geschöpf Gottes sind, dann hat er immer etwas von sich selber mitgegeben in unser Leben. Bei jedem Menschen, egal christlich oder nicht religiös oder welche Religion auch immer. Das stimmt hundertprozentig. Aber dass man sich das bewusst macht im Alltag, das hat der Noah bei mir ausgelöst.
Ja. Sehr, sehr auf den Punkt. Ja. Mhm. Ihre Enkelin Lisa hat auch mal so eine Situation gehabt. Also sind sie zusammen in eine Kirche gegangen. Und sie hat dann zu dieser Jesus-Figur, die da hing, gesagt, dass Jesus ja jetzt mit nach Hause kommen kann und dann auch mit in der Hosentasche kommen kann. Also ein bisschen wie bei einer Puppe, oder? Also hat es bei Ihnen auch nochmal was Neues angeregt?
Ja, sie stand da vor dem Marienaltar, wo dann auf dem Arm von der Maria das halbnackte Jesuskind ist. Und es war ein ganz kalter Tag. Und wahrscheinlich hat Lisa gedacht, das arme Kind da oben. Und hat dann plötzlich mich angeschaut und hat dann so gemacht zu ihm. Hat den Jesus runtergeholt, ihn in die Hosentasche gesteckt Und da sind wir heimgegangen und sie hat immer die Hosentasche zugehalten, dass er ja nicht rausfällt. Und dann daheim, sofort ist sie hochgegangen in ihr Zimmer. Und ich bin hinterher, weil ich es wissen wollte, was passiert mit dem Jesus jetzt. Ja? Und dann hat sie ihn ganz liebevoll aus der Hosentasche rausgenommen und hat ihn in ihr Bett gelegt und hat zu ihm gesagt, Jesus, jetzt darfst du bei mir schlafen. Und hat ihn liebevoll zugedeckt, damit es warm hat. Und dann nach ein paar Wochen war ich wieder dort und dann sagt sie zu mir, du, Opa, jetzt ist seine Mama auch noch gekommen. Okay. Also ja, die Mama ist auch noch gekommen.
Also ist sie auch noch mal in die Kirche gegangen.
Ja, ja, ja. Und hat die Mama auch mitgenommen, dass der Jesus nicht so alleine ist ohne Mama. Ja. Und dann nach ein paar Wochen wieder, dann sagt sie, es ist der Jesus wieder in der Kirche, aber kann er in der Kirche sein und bei mir. Ja? Auch eine Botschaft eines Kindes. Jesus, Gott ist nicht nur in der Kirche, sondern auch bei mir. Ja? Und vor allem, was mich da sehr berührt hat, war diese Idee, Jesus, jetzt darfst du zu mir kommen. Ja, jetzt darfst du bei mir wohnen. Das heißt also, Gott in den Alltag nehmen, in das eigene Leben nehmen. Das war die Botschaft eines ganz kleinen Kindes. Mhm. Und was ist denn da für eine Kunst dran? Kann jeder Opa, jede Oma, kann mit dem Enkelkind mal in der Kirche vorbeigehen, eine Kerze anzünden und mit dem Kind die Stille, die Atmosphäre, ein kurzes Gebet sprechen. Das ist Gottes Beziehung pur. Ja. Unkompliziert, kann jeder. Mhm. Und deswegen rate ich immer auch Großeltern, ihre Enkelkinder auch religiös locker, alltagstauglich, fröhlich, niederschwellig zu begleiten. Nicht fromm daherreden, das bringt sowieso nichts, sondern über diese Vollzüge, die man so gut, das habe ich ganz oft gemacht, auch mit den anderen Enkelkindern, dass wir auf dem Heimweg von der Kita in der Kirche vorbeigegangen sind und dann eine Kerze angezündet haben, dann sind wir noch bei der Polizei vorbeigegangen. Der Polizist hat den Kofferraum aufgemacht, hat ihm gezeigt, was er alles drin hat. Das war dann Polizei und in der Kirche eine Kerze anzünden. Und dann hat er den Eltern gesagt, mit dem Opa habe ich heute 3 Sachen gemacht. Am Schluss ist er mit mir sogar noch zum Bäcker gegangen. Also von daher gesehen, unkompliziert. Mhm. Das kann ich Eltern, Großeltern nur raten.
Sie sagen auch, dass Kinder Engel am Wege für Erwachsene sind. Was meinen Sie damit?
Also die Kinder, die uns Gott anvertraut, die sind immer Engel am Wege. Weil kein Mensch kommt auf diese Welt, ohne dass er mit Gott zu tun hat. Wenn Gott der Schöpfer ist, natürlich über Evolution und Universum alles geschenkt. Ja? Gott hat die Menschen nicht in 7 Tagen erschaffen. Das ist ja die Symbolgeschichte der Bibel. Ja? Aber jeder Mensch, der natürlich durch die Liebe oder Nichtliebe gezeugt wird, ja, hat eine Botschaft in sich, weil er von Gott kommt. Das heißt, jedes Kind hat auch eine Aufgabe. Deswegen auch der Titel des Buches. Ja. Als mein damals 13-jähriger Sohn Benjamin, der ist heute Vater von 3 Enkelkindern, ja, also von Lisa, ja, der Vater, der hat damals, als mein Vater gestorben ist, so ein paar Wochen nach der Beerdigung, gesagt, du Papa, warum kommt man dann überhaupt auf die Welt, wenn man am Schluss doch wieder sterben muss?
Also Ihr Titel.
Ja, deswegen habe ich dann diese Frage zum Buchtitel gemacht. Mhm. Ja, und habe auch jetzt, ich bin jetzt 75 Jahre, mit Absicht rückblickend die Frage für mich beantwortet mit vielen Erfahrungen, auch zum Teil schrecklichen Erfahrungen, ja, als Notfallseelsorger oder sonst wie, dass es gut war, dass ich in diese Welt gekommen bin, um Menschen beizustehen oder um das zu erleben und so weiter. Und jeder Mensch kann diese Frage selber beantworten. Jeder Mensch könnte auch das Buch selber schreiben. Wäre auch gut, ich möchte eigentlich die Leute anregen, dass sie das Buch im Kopfkino selber schreiben.
Was würde ich darauf antworten? Ja. Mhm. Herr Biesinger, jetzt voneinander lernen, das klappt wahrscheinlich auch nicht immer so leicht, weil Großeltern ja in einer ganz anderen Zeit groß geworden sind als ihre Enkelkinder. Also wie wahrscheinlich ist es das, wenn Großeltern sich wirklich etwas von den Jüngeren abgucken und nicht sagen, Mensch, ich habe doch schon viel mehr Lebenserfahrung?
Ja, diese Arroganz, die muss man ja nicht haben. Ne? Also die Idee, natürlich habe ich manche Erfahrung mehr, liegt auf der Hand. Ich kann schon lesen, schreiben, rechnen, ich kann schon Auto fahren und so weiter, was die Kinder mühsam sich aneignen müssen. Ja. Aber wenn man sich berühren lässt von den oft überraschenden Sprüchen und Aussagen der Kinder, dann geht ein ganzer Himmel auf. Ja, weil die Kinder ja noch mal ganz anders auch mit Gott kommunizieren. als wir Erwachsenen, wir sind da schon schubladisiert. Wir sind da schon in Schubladen. Wir denken in Kategorien. Mhm. Ja?
Und das bricht dann nochmal etwas auf,
so genau, genau.
Niedlichen Situationen oder ja? Einfach Dinge, die überraschen.
Ja, genau. Und dass dann plötzlich das Enkelkind einem dann wieder ein Licht aufsteckt. Ja? So kann man es auch sehen. Ja? Mhm. Und von daher gesehen ist es für mich auch ein großer Grund zur Dankbarkeit. Mhm. Ja? Also das erleben zu können.
Drehen wir jetzt nochmal die Frage um. Auch manche Großeltern wollen ja Enkeln etwas von ihrem Glauben an Gott mitgeben. Und sie sagen ja eben, warum eigentlich nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Und dazu habe ich auch nochmal meine Kolleginnen und meinen Kollegen gefragt, ob die sich noch erinnern können, dass ihre Großeltern ihnen was in Sachen Glauben mitgegeben haben. Da schauen wir jetzt auch nochmal rein.
Ja. Meine Großeltern haben auch schon Wert drauf gelegt, dass auch wir eine religiöse Erziehung genießen und waren da auch immer bei allen religiösen Festen dabei und haben auch mit uns als Kinder gebetet. Also das Gottesbild war natürlich schon ein anderes, wie jetzt wir als Großeltern haben. Ja, und die religiöse Erziehung war natürlich auch eine ganz andere. Ja, da musste man oft mehr, als man vielleicht selber entscheiden konnte. Und das ist ja zum Glück heute viel freier.
Mir ist von meinem einen Großvater in Erinnerung, der hat den Ersten Weltkrieg schon ein Bein verloren. Das hat ihn ja immer interessant gemacht, so der Opa mit dem Holzbein, wenn er bei uns übernachtet hat und das Bein dann übers Bett gestellt hat. Und der hat aber mal relativ deutlich so geschildert, wie ihn die Kirche und die Zugehörigkeit oder das Katholischsein auch irgendwie, wie ihm das wichtig war und wie er das gegenüber den Nazis praktisch so als Hort oder Schutzraum auch erlebt hat. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, dass der so dieses Festhalten am Glauben, auch wenn es draußen schwierig geworden ist, so betont hat.
Also manchmal ging es da einfach darum, dass die Großeltern dabei waren bei religiösen Festen, aber manchmal auch um ja, große Lebenserzählungen von den Großeltern, nenne ich es mal. Aber ich würde auch mir vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sehr ums Vorleben geht. Ne? Also wie verstehe ich denn Verzeihen und wie lebe ich das? Wie zeige ich auch Liebe und was bedeutet mir Gebet wirklich? Also wie sehen Sie das? Wie groß ist, spielt das eine Rolle?
Also was sehr wichtig ist für Kinder, dass sie eben dann bei den Großeltern, auch wenn es daheim anders läuft, zum Beispiel lernen, vor dem Essen, wir reichen uns die Hände, machen wir mit unserem Enkelkind, wenn er kommt, wir reichen uns die Hände, jedes Tierlein hat sein Essen, jede Pflanze trinkt von dir, hast auch unser nicht vergessen, lieber Gott, wir danken dir, dann reichen wir uns die Hände. Das macht er gerne. Oder meine Frau betet dann ein freies Gebet. Das heißt also, das Kind erlebt bei uns, obwohl diese Familie auch betet zu Hause, ja, aber wenn zum Beispiel zu Hause nicht gebetet würde, dann ist es doch gut, wenn das Kind lernt, bei den Großeltern, die beten und daheim, die beten nicht, die Eltern. Und schon haben sie zwei Modelle. Mhm. Und sie können später selber entscheiden, wie sie es machen wollen. Ja?
Also es beißt sich nicht unbedingt, wenn es unterschiedliche Modelle gibt.
Gar nicht. Mhm. Und zwar bildungstheoretisch. An der Uni diskutieren wir, ja, Bildung entsteht auch durch Unterschiede. Dass Kinder unterschiedliches lernen und unterschiedliches zusammenbringen müssen, im Leben dauernd, ja, sonst geht es ja gar nicht. Ist auch religiös so. Und von daher gesehen glaube ich schon, dass auch Eltern, die ihre Kinder nicht religiös erziehen, gut daran tun, sich zu freuen, wenn die Kinder bei den Großeltern was Religiöses mitbekommen.
Sie schreiben ja in Ihren Büchern auch, dass es trotzdem ganz gut ist, wenn man sich ein bisschen abspricht, ne, mit den Eltern, also den Eltern der Enkelkinder, mit den eigenen Kindern. Wie seht ihr das in Sachen Religion? Wie sehen wir das? Können wir das auch so weitergeben? Vielleicht auch, welches Bild hatten wir als Kinder und möchten wir als Großeltern das weitergeben? Also sehr viel auch besprechen, tut da ganz gut, oder?
Ja, und vor allem als Großeltern, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht die Gottesbilder unserer Kindheit weitergeben. Also ich habe ja in meiner Kindheit ein Gottesbild über meine Oma, die ich sehr geliebt habe, mitbekommen. Bei einem Gewitter hat sie gesagt, Albertle, so hat sie zu mir gesagt immer, Albertle, das war der Kosename, hast du jetzt gesehen, der Himmelvater hat mit dir geschimpft, weil es gedonnert und geblitzt hat, weil du mir nicht gefolgt hast. Ja? Und ich habe als Kind gedacht, ja, was ist mit dem los, der passt dauernd auf mich auf und macht wegen Kleinigkeiten Mordsaffentheater und so. Und von daher gesehen ist es wichtig, dass wir diese strafenden Gottesbilder wegnehmen aus der eigenen Kindheit. Die habe ich ja dann schnell verloren, ja, im Theologiestudium und so weiter. Aber Sie haben schon recht, wir müssen auch unsere eigenen Gottesbilder reinigen und nochmal neu justieren, auch von der Bibel her, was passt. Und man kann Kinder auch beschädigen. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, Kinder nicht um Gott betrügen. Man kann Kinder auch um Gott betrügen, wenn man ihnen kaputte Gottesbilder mitgibt.
Und dieser Gewittergott, der hat Sie also nicht so stark geprägt, sondern Sie sagen, das Studium zum Beispiel oder Ihre Eltern haben Ihnen ein anderes Bild von Gott mitgegeben.
Ja, das hat sich dann verloren, so in der Jugendzeit und so. Wenn ich bei dem Gottesbild geblieben wäre, hätte ich auch nie Theologie studiert. Ja. Oder ich habe zum Beispiel auch in der Beichte noch Situationen erlebt, wo ich denke, das muss man einfach als Kind nicht erleben. Ja.
Welches Gottesbild passt denn dann besser? Also wie stellen Sie sich auch Gott vor und wie möchten Sie ihn weitergeben?
Also ich gebe den Kindern immer ein Bild mit. Mach mal die Augen zu und stell dir Gott vor wie ein wärmendes Licht. Also ich stelle mir Gott vor wie einen Sog ins Licht. Mache ich auch abends vorm Einschlafen. Wenn ich dann so kurz vorm Einschlafen bin, da stelle ich mir Gott vor wie ein wärmendes Licht und in dieses Licht schlafe ich hinein. Und ich schlafe gut. Und bin morgens auch meistens fit. Ja? Das heißt also, ein aufbauendes Gottesbild, ein biblisch geerdetes Gottesbild, nämlich ich bin das Licht der Welt und Gott will unser Heil. Ja, er ist wegen, damit wir heil werden, in die Welt gekommen, Jesus von Nazareth. Ja? Wenn man das zum Zentrum macht von Gottesbild, dann kriegen Kinder auch Power, religiöse Power, spirituelle Verwurzelung. Heute sagt man ja Resilienz, also Kraft aus der Spiritualität heraus. Und so soll ja religiöse Erziehung sein, also dass das Kind aufbaut.
Quasi als Gegenüber wie Jesus, der aber einen stärkt und jetzt nicht vor allem auf die Finger haut, wenn etwas schief gelaufen ist.
Genau, Jesus macht die Kinder stark. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Botschaft. Und die Kinder lieben das ja auch dann, ja.
Sie haben jetzt vorhin schon so einen Tipp angesprochen, wie Erwachsene generell, aber eben auch Großeltern, Kindern so einen Geschmack am Glauben vermitteln können. Eine Sache war eben Kerzen zusammen in so einer Kirche zum Beispiel anzünden. Dann schreiben Sie auch darüber, einen Segen vielleicht sprechen. Und was ich auch irgendwie ein interessantes Bild finde, wenn man Nikolaus spielt, das haben Sie ja auch mehrmals gemacht, dass man dann vor den Kindern den Bart und den Mantel anzieht. Warum das denn?
Also ich habe ja über 50 Jahre Nikolaus gespielt und immer religionspädagogisch gut überlegt. Also bei mir kommt kein Knecht Ruprecht mit, der hat da nichts zu suchen. Religionspädagogisch hat der Knecht Ruprecht beim Nikolausspielen nichts zu suchen. Aber wenn alle anderen das Gegenteil sagen, es ist religionspädagogisch trotzdem falsch. Ja? Deswegen spiele ich Nikolaus immer so, dass ich dann das Gewand unterm Arm habe, den Stab so mitbringe, die Mitra auch unterm Arm. Und dann, wenn das eine große Gruppe ist im Kindergarten, also Kita, waren manchmal 100 Kinder da, dass ich dann den Kindern sage, heute ist das Fest von Bischof Nikolaus, sein Geburtstag, und deswegen feiern wir heute das Spiel vom Bischof Nikolaus, das heilige Spiel. Und was brauche ich dazu? Und dann schreien die Kinder, du brauchst eine Mitra. Und dann ziehe ich mich langsam vor den Kindern an und dann darf ein Kind den Stab halten. Und dann singen sie ihre Lieder und ich erzähle zwei, drei Geschichten.
Und warum eben nicht dieses heimlich schon vorher verkleiden, sondern vor den Kindern?
Ja, erstens, erstens mal, dass die Kinder keine Angst haben. Und das Zweite ist, dass sie verstehen, es ist ein heiliges Spiel. Ja. Und ich komme extra zu Ihnen, um diesen Bischof Nikolaus mit Ihnen zu spielen. Und dann sind Sie auch ganz gerührt und dennoch schauen Sie, als ob ich direkt vom Himmel komme. Ja? Aber ich habe Ihnen keine Angst gemacht. Und das finde ich einfach völlig daneben, religionspädagogisch, Kindern in religiösen Zusammenhängen Angst zu machen. Das steht uns nicht zu. Manche, die dann so angstmachende Typen sind, die da rumlaufen, die machen das mehr, dass sie endlich mal zeigen können, wer sie sind. Ja? Und das ist einfach ganz falsch.
Welche weiteren Ideen haben Sie noch, wie Großeltern ganz konkret so ein Stück von ihrem Glauben vermitteln können oder eine Idee vom Göttlichen geben können?
Also was ganz wichtig ist, wenn die Enkelkinder kommen oder gehen. Also ich habe ein Enkelkind, der ist jetzt 14, der begrüßt mich nicht mit Handschlag, sondern der begrüßt mich so.
Also ein Kreuzzeichen.
Der macht mir echt, am Samstag habe ich ihn getroffen, dann macht er mir vor allen ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Ja? Und ich mache ihm dann auch eine auf die Stirn, ein Kreuzzeichen. Und bei den anderen, bei den Älteren mache ich das ja nicht. Ja? Aber wenn ich dem älteren Enkel sage, okay, du weißt ja, meinen Segen hast du, das reicht schon. Ja? Also segnen beim Weggehen und beim Kommen. Elternsegen ist in der Bibel eine großartige Baustelle. Ja? Nämlich, weil damit ja gleichzeitig auch etwas vom Segen, der ins Leben gekommen ist über dieses Kind. Und wir für die Kinder ja auch ein Segen sein sollen. Das ist ja nicht nur einseitig.
Gegenseitig.
Mhm. Ja, gegenseitig. Mhm. Füreinander Engel sein, müsste eigentlich die Botschaft heißen. Ja? Also segnen ist top wichtig. Ja? Und bei den Kleineren, wenn die da sind, ihnen mal eine Geschichte aus der Bibel vorlesen oder überhaupt erzählen, wie ich mir Gott vorstelle, aber so nebenher, locker oder beim Autofahren oder sonst wie. Also nicht so frömmelnder Quatsch, ja, das bringt ja gar nichts, sondern es soll in den Alltag integriert sein. Und dann kann man eben auch diese Frage, warum kommen wir denn überhaupt auf die Welt, wenn wir doch wieder sterben müssen, habe ich mit allen meinen Enkelkindern schon besprochen, bis auf die ganz Kleinen. Aber auch der kleine also, Loic.
Sie haben sie auch gefragt, was,
ja, die
was
sind
würdest
im Buch
du
ja drin.
Darauf antworten?
Ja, genau, mhm. genau. Was würdest du es? Und dann haben sie mir auch Texte geschrieben. Mhm. Und der kleine, der Loic, der ist jetzt ja der Sechsjährige, der hat gesagt, also wenn man nicht in die Welt kommen würde, dann könnte man ja gar nicht Fußball spielen. Und dann könnte man das wirklich nicht schaffen.
Okay, also auch ein Lebenssinn Fußball.
Mhm. Ja, oder der 13-Jährige hat gesagt, ich bin ins Leben gekommen, um zu lieben und geliebt zu werden und die Welt ein bisschen besser zu machen. Und der will Ökologie studieren später. Das heißt also, die sind ja unterwegs mit irgendwelchen Ideen und man darf die Kinder und Jugendlichen einfach nicht unterschätzen, sondern mit großem Staunen wahrnehmen, was in denen schon alles passiert von Gott her. Und Gott in ihnen wirkt, ja.
Das heißt, auf die Weisheiten von beiden Seiten Acht geben und offen sein. Für Großeltern und Enkel, für beide Seiten lohnt sich das und ist auch ein Abenteuer, habe ich rausgehört. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge über Großeltern und Enkel gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 110 darüber, wie Versöhnung gelingen kann? Zwei Gäste erzählen von ihren Großeltern, die früher die Erfahrung von Flucht machen mussten und wie unterschiedlich die Familien damit umgehen.